Willkommen zur Ausgabe 246 von Tabula Ludo und zu unserer letzten Episode in diesem Jahr. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber in relaxter Form nach den Weihnachtstagen, oder nicht?
Ja, erstmal schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Michael und ich persönlich muss ein wenig gegen das Suppenkoma ankämpfen. Das große Fressen hat mich ein wenig platt gemacht.
Ja, und wir sind ja immer auf großer Fahrt an Weihnachten. Wir müssen ja dann immer die ganze Family besuchen, weil die ja nicht zu uns kommt, sondern wir zu denen kommen müssen. Und dann geht es mal hin und her und hin und her. Und
was ja auch vollkommen in Ordnung sind, weil wir sind das Pärchen, das keine Kinder hat, während die anderen Kinder haben. Und dann ist das ja einfacher, wenn nur wir zwei reisen.
Ja. Ja, wir sind bei unserer letzten Episode in 2024 angekommen und hoffen, dass euch das Jahr mit uns gefallen hat. Wir möchten noch mal ein bisschen zurückschauen auf unsere Tops, auf unsere Flops, auf unsere Überraschungen vielleicht, auf das, was wir gemacht haben und natürlich auch ein kleiner Blick auf unseren Loot von Weihnachten.
Ja, und auch ein bisschen auf so den Statistik-Quark. Was war denn in 2024?
Genau. Was haben wir denn alle so gespielt und so? Ja, und dann hoffen wir, dass wir gut ins Jahr 2025 starten. Es sind noch ein paar Tage bis Silvester und wir hoffen, dass das alles glatt läuft. Aber wir gehen erstmal in unseren Jahresrückblick.
Genau.
Ja, wir haben ein bisschen rausgesucht, was wir machen wollen hier. Ich habe ein paar Tops, ein paar Flops aufgeschrieben und ein paar Überraschungen, Sachen, die mich überrascht haben dieses Jahr. Willst du anfangen? Vielleicht fängst du an.
Ja gut, ich habe...
Haben wir eigentlich einen Werbehinweis dieses Jahr? Das ist unser Jahreswerbehinweis.
Wir machen jetzt nur noch einmal im Jahr einen Werbehinweis. Wir machen
einfach noch einmal im Jahr.
Nee, das halte ich für keine gute Idee. Natürlich können wir auch diesmal einen obligatorischen Werbehinweis hinpacken, weil wir nennen auch diesmal Namen, Produkte, Firmen. Wir haben wahrscheinlich Links in unseren Shownotes. Aber wir sind nicht gesponsert und wir haben auch keine Rezensionsexemplare in diesem Kontext. Doch, wir haben Rezensionsexemplare in diesem Kontext erhalten, aber das haben wir schon bei den jeweiligen Rezensionen ausgewiesen. Wir sagen ja trotzdem, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Wunderbar. Dann fang doch mal an. Was willst du zuerst über deine Tops oder deine Flops reden oder wie willst du das machen?
Ich würde sagen, ich fange einfach erstmal mit der Statistik an.
Und dann fangen wir mit der Statistik an.
Und zwar haben wir dieses Jahr insgesamt...
Jutta schreibt ja immer alles in die Boardgame-Geek-App rein.
Ja, ich wollte erstmal damit anfangen, dass wir dieses Jahr mit dieser Folge dann 103 Folgen in 2024 produziert haben. Ihr konntet uns also 103 Mal hören. Und davon waren 46 Folgen Spielreviews. Also wir haben ordentlich gespielt und rezensiert. Ich habe jetzt nicht mehr aufgedröselt, wie viel vom Rest dann jetzt dann noch Specials waren und wie viel News. Das müsst ihr dann selber rauszählen. Das am besten bewertete Spiel von Michael war The Veil of Eternity mit 8,5 Punkten.
Ja, sehr gutes Spiel, auch wenn es ein Waldgeist-Thema hat.
Ja, und von mir war das am besten bewertete Spiel Agent Avenue.
Ja, kommt nah ran, sag ich jetzt mal.
Ja, und wir beide waren uns sehr, sehr einig bei dem Flop des Jahres oder der absoluten Gurke des Jahres und das war Stranger Things rettet Will und Elfie.
Ja, das war das Emilia's Secret von diesem Jahr. Uiuiui, das war echt ein harter Tobak, das Stranger Things Escape Room Spiel. Und so viel vermisste Chancen da drin, ja?
Ja, so viel vertane Chancen. Es hat so viel Potenzial gezeigt, aber trotzdem nur enttäuscht und immer die falsche Abzweigung genommen. Ja,
also da nimmt man irgendwie, ich habe auch mittlerweile eine Rückschau jetzt, wenn ich das ein bisschen mit Abstand betrachte, bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht einfach ein fertiges Escape Room war, das irgendwo schon in der Schublade lag, wo man einfach das Thema draufgeschmissen hat.
Ja, keine Ahnung. auf jeden Fall habe ich dann auch nochmal bei unserer Boardgame Geek-Statistik geguckt. Wir haben insgesamt 115 verschiedene Titel gespielt.
Nicht schlecht.
Und das meistgespielte Spiel war, ich habe jetzt mal Hitster und Hitster Bingo zusammengefasst, das macht dann 10 Partien.
Ja, und ich glaube, wir werden jetzt an Silvester noch ein paar weitere Partien spielen.
Ja, weil du hast ja eine neue Erweiterung gekriegt.
Genau.
Und auf Platz 2 war dann Captain Flip mit 7 Partien.
Nicht schlecht.
Ja, das war unsere Statistik.
Gut, dann fange ich doch mal an mit meinen, ich würde sagen, ich fange mal mit den Überraschungen des Jahres an für mich.
Ja.
Ja. Also, ich meine, die Überraschungen und die Tops sind natürlich sehr nah beieinander, weil alles, was mich überrascht hat, ist in den meisten Fällen oder in allen Fällen, die ich jetzt auch zumindest aufgeschrieben habe, eher eine positive Überraschung. Das heißt, das sind alles Sachen, die ich toll fand, aber von denen ich halt am Anfang gedacht habe, oh, interessiert mich nicht so oder weiß ich nicht, ob das gut ist und so, und die ich mir dann voll weggehauen habe.
Oder die wir gar nicht auf dem Zettel hatten,
genau. Da ist natürlich das Erste, das wisst ihr ja, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen, Black Forest, was ich überhaupt nicht, also ich wusste, dass das kommt, da war auch ganz viel ja Hype im Vorfeld.
Ja, und du hast auch gesagt, naja, das Cover ist schön, aber das Thema interessiert mich überhaupt nicht.
Das hängt auch ein bisschen daran, dass ich halt in der Kindheit immer in Schwarzwald in Urlaub fahren musste. Ja, ich wurde dahin geschleift sozusagen und ich fand das nur so mittelgut irgendwann. Es hat halt für mich so einen absolut konservativen, miefigen Beigeschmack sozusagen, das Thema. Und da hat mich das Brettspiel jetzt auch nicht so richtig angesprochen. Und dann hat der Pete von den Brettsägeln das ja hier mitgebracht, der hat ein Vorab-Exemplar gehabt und hat gesagt, komm, das spielen wir mal. Und dann habe ich gesagt, naja, dann spielen wir das mal. Und das hat mich echt aus dem Wasser geblasen, ja, das Ding. Mhm. Das ist richtig gut geworden. Wir haben das jetzt auch schon noch ein paar Mal gespielt, nachdem wir es dann auf das Spiel mitgenommen hatten bei Feuerland. Und das ist ein tolles Spiel. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Und es ist natürlich ein bisschen oldschool. Ja,
weil es halt auch sehr, sehr lange in der Schublade rumgedümpelt hat, bis es dann fertiggestellt und auf den Markt gebracht wurde.
Es ist schon so ein bisschen oldschool. Man muss viele Plättchen legen und man muss irgendwie diesen Markt im Auge behalten und sowas. Und es hat so ein bisschen so Retro-Charme, ja. Aber es ist ein wahnsinnig gutes Spiel und es macht total Spaß. Und jede Stunde, die man da rein investiert, ist richtig gut, finde ich. Eine weitere Sache, die mich auch extrem überrascht hat, weil hatten wir gar nicht auf dem Zettel gehabt, war Agent Avenue. Hast du ja eben schon drüber gesprochen, das war ja dein bestes Spiel 2024. Das kommt bei mir auch nah ran, sag ich jetzt mal, an Veil of Eternity. Ja, das ist ein wirklich tolles Spiel von den Leuten, die Mindbug gemacht haben. Mhm. Und das war halt so ein Zufallsfund auf das Spiel. Wir wussten da gar nicht, dass das existiert. Ich hatte, glaube ich, schon mal im Vorfeld irgendwas davon gehört.
Wir hatten das mal in der News erwähnt, hatten aber noch überhaupt gar keine Vorstellung, was das ist und ob das für uns interessant sein könnte oder nicht.
Ja.
Wir hatten nur so gesagt, müssen wir mal im Auge behalten, weil von den Machern von Mindbug, von Nerdlab, müssen wir mal gucken. Und dann haben wir das aber völlig aus den Augen verloren und dann standen wir auf einmal da an dem Stand und dachten, hey, das haben wir völlig vergessen, lass uns mal gucken, was das ist, lass uns das mal probespielen. Ja,
und das ist halt ein wirklich total kleines, kompaktes Spiel, was Regeln hat, die man in einer Minute erklären kann und das total effektiv Spielspaß verbreitet, ist leider nur für 2 Personen, ja. Aber
ja, also es gibt offiziell eine 4-Spieler-Variante, wo man dann als Duo spielt. Haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, weiß ich auch nicht wirklich, ob das funktioniert.
Nee, glaube ich auch nicht, dass das so gut funktioniert. Auf jeden Fall ein tolles Spiel. Ein weiteres Spiel, wo wir auch in den News von berichtet haben, was ich auch nicht auf dem Zettel hatte und was wir dann ausprobiert haben und toll fanden, war Dirt and Glory von Pink Troubadour. Mhm. Das ist ja ein neuer Verlag und das fand ich auch extrem gut. Die Anleitung ist nur so mittelgut, ja, aber das Spiel selbst ist richtig, richtig cool. Wenn man es mal begriffen hat, wie es funktioniert, macht das total Spaß und das hat mich echt überrascht, weil es überhaupt nicht auf meinem Plan war und wir haben eigentlich auch nur durch Zufall mit dem Autor gesprochen auf dem Pressetag.
Ja, eigentlich sind wir da ja wegen Galileo Galilei.
Genau, und dann haben wir das Galileo Galilei irgendwie links liegen gelassen und haben uns noch auf Dirt and Glory fixiert. Also wirklich ein tolles, einfaches Spiel, was man irgendwie super auch einfach erklären kann, wenn man nicht die Anleitung liest. Ja, und das ist wirklich toll. Der Artstyle ist natürlich ein bisschen von Redlands, ich sag's mal so, in Anführungszeichen inspiriert.
Ja, aber ich meine andererseits, es ist halt, der Zeichenstil passt halt zum Thema. Ja. Was willst du da machen? Ja. Ne? Also
auf jeden Fall ein tolles Ding, was mich auch überrascht hat. Was mich auch überrascht hat, und da haben wir tatsächlich noch gar kein Review von gemacht, da haben wir noch ein Review in der Pipeline, mal gucken, das bringen wir nächstes Jahr irgendwann, das sind die Mini-Escape-Spiele von Pegasus.
Das ist, glaube ich, die Notfallfolge, falls wir es mal nicht schaffen, eine rechtzeitige Rezensionsfolge zu machen.
Genau. Die Mini-Escapes von Pegasus sind, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen im Laden, die stehen meistens an der Kasse rum. Das sind so kleine Broschüren, das ist auch so eine ganz kleine, flache Packung.
Die sehen total unscheinbar aus, wo man sich denkt, was soll denn da bitte schön drin sein und warum kostet das jetzt, ich weiß nicht, 8 Euro oder so?
Ja. Und da ist tatsächlich auch nicht viel drin. Da sind irgendwie 3 so Faltblätter drin.
Ja, aber die haben es echt in sich.
Und die haben es aber echt in sich. Also das hat mich wirklich überrascht. Ja. Wir haben das irgendwie mal so mitgenommen und gesagt, okay, das nehmen wir jetzt mal und probieren es mal aus. Ja. Und ich muss echt sagen, das waren eine der besten Escape-Spiele, die wir im letzten Jahr gespielt haben, waren diese Mini-Escapes. Und ich bin immer wieder verwundert, wie viel Spielspaß man in so ein mehr oder weniger so ein Flyer-Papier irgendwie reinbringen kann. Ja? Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, die kann man für relativ günstiges Geld kaufen.
Ja, ja. Also ich meine, es ist einmal Spiel, aber dafür kostet es halt auch nicht und viel. Es ist trotzdem super.
Und es sind drei Escape Rooms, die so eine vollwertige Story bilden.
Also 3 Stunden Minimum Spielspaß.
Minimum, weil das
die
andere...
Die sind schon knackig.
Genau, das andere, wo man vielleicht ein bisschen verwarnen muss bei denen, ist... Die sind echt verdammt schwer, ja. Also die sind total logisch und das ist das Gute daran, die sind nicht unfair schwer.
Die sind nicht schwer, so nach dem Motto, ja, da hätte man ja auch im Leben nicht draufkommen können, sondern die sind schwer, weil man da halt wirklich genau gucken muss, genau überlegen muss und dann schon so ein gewisses logisches Denken an den Tag legen muss.
Genau. Also das ist jetzt nichts für den Escape Room Einsteiger, sag ich mal. Aber für jemanden, der eine Challenge sucht, die wirklich logisch ist und wo man hinterher dann ständig dieses Gefühl hat, ach, verdammt, da hätte man drauf kommen können, ja, dann sind die genau das Richtige. Und die sind auch übrigens toll zu mitnehmen. Ja? Also das heißt, wenn man irgendwie mal einfach irgendwo hinfährt
oder
so.
Ja, die kann man halt wirklich in die Jackettasche oder in die Hemdtasche sogar stecken.
Ich habe übrigens zu diesem Thema vom gleichen Verlag, also nicht von Pegasus, das ist ja die deutsche Version kommt von Pegasus, der Originalverlag ist ein anderer. Von dem Originalverlag gibt es noch die Mini-Crimes, die sind bei meinen Flops gelandet, da können wir aber gleich drüber reden, wenn wir bei den Flops sind. Seltsamerweise.
Dann würde ich mal mit meinen Tops weitermachen, weil du hast da jetzt schon einiges genannt, was bei mir auf der Top-Liste steht.
Hau rein.
Und zwar hast du jetzt schon genannt als Überraschung Agent Avenue, das steht bei mir auf meiner Top-Liste. Das hat mir super Spaß gemacht, das Spiel, und das werde ich auch weiterhin spielen wollen. Das Dirt and Glory, ja, das hätte ich auch als Überraschungshit irgendwo aufführen können, aber nicht so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, weil wir es einfach nicht auf dem Zettel haben, sondern weil ich mir das Spiel angeguckt habe und durchgelesen habe, worum es geht, und habe gedacht, oh nee, das ist so gar nicht meins. Da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf. Aber wir hatten jetzt dieses Rezensionsexemplar und du warst da richtig heiß drauf. Also habe ich es mitgespielt und dann hatte ich richtig Spaß mit dem Spiel. Mhm. Genau. Und dann habe ich aber noch weitere Top-Spiele. Ich bin einfach mal so systematisch unsere Liste durchgegangen, was wir so gespielt haben. Und wo ich so ein richtig schöne Erinnerung dran habe, was wir schön gespielt haben. Da waren jetzt eben diese 2 Spiele, die ich schon genannt habe. Aber ganz am Anfang dieses Jahres haben wir Pandemic Legacy Season 0 gespielt. Die hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Ja.
Da müssen wir unbedingt die anderen Seasons auch nochmal uns vornehmen.
Das war eine Woche lang, war unser Spieltisch belegt.
Ja, richtig. Aber das war super cool. Und auch dieses Erlebnis und weiterspielen und lass mal gucken, wie es weitergeht. Das hat schon richtig Spaß gemacht.
Das, was mich echt Überwindung gekostet hat, weil das kann man tatsächlich nur einmal spielen. Man zerstört halt Material.
Ja, und es kostet halt schon ordentlich was. Also es ist jetzt nicht so wie bei den Mini-Escape-Dingern, wo man nur 8 € hinlegt.
Genau, und wenn man das durchgespielt hat, kann man die Box in die Mülltonne tun.
Ja, man kann es auch nicht weitergeben an irgendwen, weil man Dinge aufklebt und Sachen verändert und es geht nicht.
Und ich habe das jetzt kurz vor Weihnachten tatsächlich entsorgt, das Zeug. Und wir haben halt ein paar Sachen, da sind so Plastikminiaturen drin, so kleine, die haben wir rausgenommen.
Ja, und so Würfelchen, die man vielleicht nochmal irgendwo für brauchen kann. Benutzen.
Aber das dann quasi in den Papiermülltonne zu tun, das war schon, auch weil das halt ein cooles Spiel war, weißt du? Und dann denkst du so, das war eigentlich schon ein cooles Spiel und jetzt muss ich das hier irgendwie entsorgen.
Ja, gut. Das, was mir auch richtig, richtig Spaß gemacht hat und was viel, viel, viel zu lange bei uns im Regal gelegen hat, bis wir es dann endlich gespielt haben, war das Curse of the Dark. Das ist auch ein Escape-Game. Ich glaube, Fluch der Dunkelheit oder so heißt es auf Deutsch.
Ja, das ist von Professor Puzzle Games. Das sind ja auch dieselben, die dieses U-Boot-Escape gemacht haben. Die waren alle gut aus dieser Serie. Ja, da gibt es ja leider nur 2 oder 3 Stück.
Also wir haben jetzt, glaube ich, nur die 2 gespielt. Das U-Boot-Thema und hier Curse of the Dark.
Ich glaube, das sind tatsächlich auch nur die 2, die es gibt.
Mehr hatten wir noch nicht auf dem Tisch. Und ich weiß nicht, ob es mittlerweile eins gibt, weil ich glaube, das da hat gut 2 Jahre bei uns im Regal gelegen, bis wir es jetzt endlich gespielt haben.
Haben das, glaube ich, mal gegen eine Spende auf das Spiel mitgenommen.
Genau, aber nicht auf das Spiel 2023, sondern schon auf das Spiel 2022. Ja. Und also das war jetzt wirklich gut abgelagert und musste erstmal vom Pile of Opportunity runter.
Und in Deutsch ist das, glaube ich, von Moses.
Und genau, das ist mittlerweile auf Deutsch verfügbar, also da kann jetzt auch die Sprachbarriere nicht mehr hinderlich sein.
Das Schöne, was ich an diesem Curse of the Dark finde und auch bei dem U-Boot-Escape-Spiel, ist, dass das sich nicht anfühlt wie so eine Serienware. Also da fühlt sich die Box wirklich an, als ob das quasi gecustomized wurde für genau dieses Spiel. Also die ganzen Rätsel und so weiter, die drin sind, sind sehr, sehr lokal zu dem Thema und auch sehr spezifisch zu der Box. Und das fühlt sich halt an, als ob da wirklich viel mehr Design reingelaufen ist und mehr Anpassungen als zum Beispiel in so einem Cosmos Escape.
Ja, da ist halt nicht jemand hingegangen und hat gesagt, oh, wir nehmen die Rätselvariante, die Rätselvariante, die Rätselvariante
und packen jetzt eine Mechanismus, Story drüber. Genau, und haben dann irgendwie so einen Standardmechanismus mit dem Rad zum Beispiel, den benutzen wir immer wieder. Sondern das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Also, ja, sehr, sehr speziell und sehr einzigartig,
genau, würde ich sagen. Genau, das ist ein gutes Wort. Und wenn man dieses Curse of the Dark spielt und dann das U-Boot, ich glaube, Danger of the Deep heißt das, glaube ich, die sind in derselben Serie, die sind in derselben Box, die genau die gleiche Größe hat, aber die sind komplett unterschiedlich.
Ja, also ist auch nicht so, dass sich dann irgendwie Rätsel wiederholen und man sagt, Moment, das haben wir doch in dem anderen schon genau so gehabt. Das sind wirklich unterschiedliche Sachen, sie sind themenspezifisch. Wir hatten, glaube ich, eins, wo wir so ein bisschen gehangen haben, wo es aber wahrscheinlich eher daran lag, dass ich eine Rechts-Links-Schwäche habe und wir dann noch versehentlich etwas falsch rum auf den Tisch gelegt hatten. Es gibt ja immer eine rechte und eine linke Seite von Dingen. Und das hat es uns etwas erschwert, das Rätsel zu lösen, sagen wir es mal so. Aber insgesamt eine super tolle Erfahrung, wo ich ein bisschen traurig bin, dass sie jetzt vorbei ist und es nicht noch mehr davon gibt.
Schauen wir mal, vielleicht.
Ja, müssen wir mal gucken, ob die was Neues haben.
Professor Puzzle Games macht eher auch so Spielzeug und so.
Ja. So, dann Agent of Avenue hatten wir schon genannt. Dann habe ich das Harmonies auf die Liste genommen, weil das für mich, ja, das war dann irgendwann auch tatsächlich in aller Munde und total gehypt und keine Ahnung. Aber für mich kam das so aus dem Nichts heraus und hat eben dieses schöne Spielgefühl, das ich von Cascadia und
Azul
halt kenne, hat das nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Und das fand ich super schön und das hat mir super gefallen. Das haben wir dieses Jahr viel zu wenig meiner Meinung nach gespielt. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Top-Liste der Spiele, die sehr, sehr lange bei uns im Regal stehen bleiben werden.
Ja, schönes Spiel. Und als ich es zum ersten Mal gespielt habe, ich gedacht, okay, das hätte Azul 2 sein können oder sollen.
Ja. Ja, dann, richtig Spaß gemacht hat mir Tiger and Dragon. Mhm. Von Oink Games.
Das ist eigentlich auch so eine Überraschung gewesen, ne? Weil so komplett unscheinbares Spiel, fand ich.
Ja, also ich bin da lange drum rumgestrichen, weil mir das Material einfach super gut gefallen hat. Die haben so Mahjong-mäßige Steine, so richtig schwere Bakalitsteine, ein paar Karten und es sieht richtig toll aus. Und es ist aber wie alles von Oink Game halt schon relativ hochpreisig, was die Kosten angeht. Und deswegen habe ich da sehr lange drum rumgestrichen. Das Thema hat mir halt auch gut gefallen. So Tiger und Drachen sind sowieso so quasi kleine Lieblingstiere von mir. Und ich wollte das unbedingt haben. Und es war mir eigentlich egal, ob das Spiel gut ist. Ich wollte das Material haben. Und dann war das Spiel. Wir haben uns, glaube ich, anfangs ein bisschen schwer getan mit den Regeln und dem so ein Spielgefühl, so eine Strategie entwickeln.
Die Anleitung hat auch nicht so richtig beigetragen, sag ich jetzt mal.
Aber dann, als der Groschen gefallen war, hatten wir da richtig Spaß mit.
Das war doch diese Anleitung, die so ganz furchtbar irgendwie übersetzt war.
Ja, das war eine schwierige Anleitung.
Das war die Anleitung, wo das japanische Original irgendwie besser geschrieben war mit dem Google-Übersetzer als das Deutsche, weil im Deutschen hat man angefangen.
Genau, der Google-Übersetzer war besser als die echte deutsche Übersetzung von der Japanologin oder so.
Genau, das hing halt nicht daran, dass das irgendwie sprachlich halt schräg war, das Deutsche, sondern dass man irgendwie so gefühlt irgendwie so japanische Kultur versucht damit reinzubringen und dann irgendwelche Spielzüge nach irgendwelchen kryptischen japanischen Namen genannt hat, was in der japanischen Originalanleitung nicht so war.
Ja, also es war auf jeden Fall ein bisschen schwer, sich in die Anleitung reinzufuchsen, aber es hat sich absolut gelohnt.
Ja.
So, dann habe ich auf meiner Top-Liste das Intarsia. Einmal, weil es einfach ein schönes Spiel ist und wir sehr viel Spaß daran hatten, es zu spielen.
Das Material ist unglaublich.
Aber für mich war auch nochmal das Besondere an Intarsia, dass wir das halt bei Deep Print Game direkt auf der Messe gespielt, also auf dem Event gespielt
auf
haben.
Auf dem BerlinCon, als es erschienen ist?
Wir sind zu einem Presse, zu so einem Pre-Release-Event bei denen gewesen und haben das eben da vor Ort erklärt bekommen. Und dann war für mich das ultimative Highlight, so nach dem Motto, ich sagte so noch zu dir, wir kriegten erklärt, dass es also noch eine zweite Brettspielseite gibt, die es dann eben nochmal eine Spielvariante gibt. Und ich so, dann müssen wir die aber auch noch austesten. Und dann kriegten wir gesagt, dann nehmt doch einfach eins mit. Und dann haben wir ein Spiel davon in die Hand gedrückt bekommen und haben ein Rezensionsexemplar gehabt.
Ja.
Von diesem superschönen Spiel. Und ich bin die ganze Zeit, zwei Herzen schlugen auch in meiner Brust, weil einerseits habe ich mich mega gefreut, dass wir dieses Spiel einfach so bekommen haben. Und andererseits war das das Spiel, das ich mir auf dem Berlin-Con kaufen wollte.
Ist ein bisschen Umsatz entgangen.
Ja, nein, und es war total verrückt, weil ich irgendwie so die ganze Zeit gedacht habe, oh Mist, ich habe hier noch gar kein Spiel gekauft. Ich hatte ein cooles Spiel quasi in meiner Tasche, aber ich hatte irgendwie so dieses Bedürfnis, ich muss doch noch ein Spiel kaufen. Und es wollte mir einfach nichts über den Weg laufen, wo ich sagte, so, das ist jetzt das Geld, wo ich das ist das Spiel, wo ich dieses frei gewordene Budget reinstecken möchte. Das war irgendwie total verrückt.
Ja. Ja, Intarsia, wirklich schönes Spiel. Haben wir auch eine Rezension zugemacht. Hat in der Spielbox leider keine so guten Rezensionen gekriegt.
Was ich nicht so wirklich verstehe. Was aber das ist halt, kann. Geschmäcker sind halt verschieden.
Ja. Ich finde, dass wir haben das jetzt auch ein paar Mal mit der Family gespielt.
Ja, ja, also das mit ist auch Leuten, so ein schönes Gateway-Spiel, finde ich.
Ja, genau. Also wir haben es halt mit Leuten gespielt, die nicht so die absoluten Hardcore-Spieler sind. Und da ist das auch super angekommen, auch wegen dem Material halt, weil es echt toll ist. Und die Spielbox, da waren die Rezensierenden, haben so ein bisschen angemerkt, dass es irgendwie nach einer Zeit halt nicht so richtig viel Spieltiefe verbietet. Das finde ich aber eigentlich gar nicht so, weil ich meine, es muss halt auch ein paar leichtgewichtigere Spiele geben, ja, die halt, wo man auch ein bisschen an seiner Strategie dann feilen kann.
Jetzt ja. Müssen wir aber ehrlicherweise auch dazu sagen, ich meine, wenn man 115 verschiedene Spiele im Jahr spielt. Ich meine, es gibt da draußen bestimmt Leute, die noch viel mehr verschiedene Spiele im Jahr spielen als wir.
Ja, dafür, dann, dass mehrere tausend Spiele erscheinen im Jahr.
Ja, ja, ich wollte nur sagen, da bleibt natürlich auch die Spielfrequenz eines einzelnen Spiels relativ gering bei uns beiden. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt Intarsia jede Woche dreimal spiele, 10 Wochen hintereinander, dass dann vielleicht tatsächlich die Spieltiefe nicht tief genug ist. Aber das tun wir halt ehrlicherweise nicht.
Wer realistischerweise macht das überhaupt?
Ja, ja gut, es gibt also gerade Familien mit Kindern, wo Kinder dann sagen, nochmal, 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 da kommt das dann schon vor. Und ich weiß nicht, wie jetzt in der Brettspielbox die Spieler da unterwegs sind, die ihre Bewertung abgeben. Vielleicht spielen die das tatsächlich mehr und merken dann sowas eher als wir. Ja, dann habe ich einen Überraschungshit der anderen Sorte, weil Salt and Sea hat mich überhaupt nicht angesprochen. Mhm. Das Cover fand ich langweilig.
Ich fand das Cover super.
Ich fand das Cover langweilig. Ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, worum es in Salt and Sea gehen soll. Ja, ich habe dann irgendwie gelesen, okay, wir müssen hier irgendwie Salzgewinnung machen und erst als du dann angefangen hast zu erklären, habe ich die komplette Tiefe mit. Es geht nicht nur um Salzgewinnung, es geht um Energiegewinnung, es geht um viel, viel mehr. Es geht um Mechanismen, es geht um Effektketten, es geht um, es war richtig schön.
Ja, ich fand super. Ich fand auch das Cover super, ich fand auch das ganze Artwork super.
Nee, also bei mir, also das wäre bei mir wirklich ein Spiel gewesen. Das wäre links liegen geblieben.
Das hat auch relativ durchwachsene Bewertungen. Jetzt mal, wenn man da die gesamte Presse sich anschaut. Da gibt es auch viele Leute, die sagen, das ist doof und das ist langweilig. Ich finde es gar nicht langweilig. Ja, es hat natürlich, das ist ein Wirtschaftsspiel, ja. Und es hat natürlich so ein bisschen, auch das Brett sieht so ein bisschen aus wie so eine Excel-Tabelle.
Ja, es hat so ein bisschen sowas von, wir spielen Verwaltung, ja, aber genau. Eigentlich auf eine schöne Art und Weise.
Aber es hat halt so viele coole Aspekte, wie das nach unten bohren und sowas, wo man dann so langsam irgendwie sein Bohrloch größer macht und so, beziehungsweise tiefer macht und dann so einzelne
oder Maschinen gehen kaputt, weil man sie überfordert hat. Dafür hat man dann mehr Ressourcen, muss dann aber in einem späteren Schritt Reparaturen durchführen. Da bin ich wieder an dem Punkt, wer seinen Kindern oder seinen Mitmenschen Wirtschaftsmechanismen begreiflich machen möchte, nehmt nicht Monopoly, das spiegelt überhaupt nichts wider. Nehmt sowas wie Salt and Sea. Ja, ihr müsst euch da reinfuchsen. Das ist kein einfaches Spiel, das ist ein Expertenspiel. Aber das spiegelt wirklich die Zusammenhänge wider.
Das Einzige, woran Salt and Sea natürlich auch wieder leidet, ist die Devir-Krankheit, dass die Boxen zu klein sind.
Ja.
Und dass man da noch ein zweites Spiel mitbekommt, nämlich Tetris für die ganzen Materialien.
Genau, wenn man dann gespielt hat, dann hat man nochmal das Metagame Tetris, wie kriege ich es wieder in die Box rein.
Und bei Salt and Sea ist es extremst ärgerlich, weil bei Salt and Sea passt einfach das Material nicht komplett in die Box, wenn man es ausgepöppelt hat. Geht einfach nicht, unmöglich.
Ja,
weil
stimmt, das war nämlich, das, wo der Deckel nicht mehr richtig
genau,
drauf
passt. Genau, das Regelheft ist relativ dick Und da sind, glaube ich, 4 Regelhefte dabei in 4 verschiedenen Sprachen. Ich glaube, Italienisch, Französisch und so weiter. Und man bekommt realistisch nur 1 dieser Regelhefte da rein. Die anderen muss man wegwerfen, woanders hinlegen oder sonst irgendwas. Sonst geht der Deckel nicht zu. Ja? Das finde ich echt wirklich, wirklich Mist-Divier, ja. Das kann doch nicht sein, dass ihr irgendwie Spiele macht, die nicht in, in ihre Box passen.
Also das ist wirklich diesmal so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, also kommt Leute, da muss doch irgendjemand mal das Spiel ausgepöppelt in den Karton gepackt haben und gemerkt haben, dass das nicht richtig passt.
Ja, das hast du halt bei nahezu allen Divier-Spielen, ja? Dass die Boxen einfach zu klein sind. Also vor allen Dingen haben wir ja schon drüber gesprochen. Wenn ich der Devir-Produktionsmanager wäre, ich würde schweißbadend aufwachen nachts. Weil stell dir mal vor, ich produziere ein Spiel, ja, und die Sachen passen nicht rein. Die kommen dann an und das Ganze ist irgendwie, das ist hier ein Millimeter zu viel und hier ein Millimeter so Toleranzen, ja. Und dann passt das einfach alles nicht mehr zusammen. Also die sind wirklich so genau auf Kante gemacht. Ja,
ja, also das ist wirklich so ein hier bisschen.
Wir haben jetzt gerade geliefert bekommen, die Erweiterung von Die Weiße Burg, ja. Kannst du knicken, die Erweiterung in die Basisbox reinzukriegen.
Ja, weil die Basisbox ist ja schon voll.
Ja, die ist komplett
voll.
Das
ist, glaube ich, auch von denen nicht vorgesehen. Du sollst da schon auch die Erweiterungsbox ins Regal stellen.
Ja, gut. Aber ich meine, da geht die Box wenigstens zu bei die Weiße Burg. Ja. Bei Sword & Sea geht die Box einfach nicht zu.
Ja, dann Dirt & Glory haben wir schon besprochen, dass das ein tolles Spiel ist und dass mich das sehr überrascht hat. Und dann habe ich noch so als für 2025 auf der Liste stehend das Label Legends, das wir bei Korea Board Games schon probespielen konnten. Das ist noch nicht erschienen, aber das hat auch, da habe ich auch gedacht, naja, okay, ein Kartenspiel, wo ich meine eigene Band irgendwie aufzubauen versuche und irgendwie coole Musik machen will. Das kann gut sein, das muss aber nicht. Und dann hat es aber doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil da sehr kluge Mechanismen drin waren.
Das war ein sehr schönes Spiel, was wir da gespielt haben. Und dass, wenn das rauskommt, werden wir das auf jeden Fall uns besorgen und testen. Ich habe da so ein paar Sachen, wo ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Potenzial, weil das ist ja ein Set-Collection-Spiel. Ja. Und man muss da halt Bands zusammensammeln. Man sammelt immer Musiker halt zusammen. Jede Karte ist ein Musiker. Und man sammelt dann Bands quasi aus den gleichen Typen von Musik
aus
zusammen.
Aus der Musiksparte, also zum Beispiel Jazz oder Rock.
Ich find's aber noch viel spannender,
wenn man so Crossovers machen könnte.
Ja. Also das ist, glaube ich, so ein Ding. Vielleicht gibt es ja noch mal ein paar Sachen, die noch in der Anleitung sich
vielleicht
verändern.
Vielleicht kommt da ja noch was dazu.
Ja. Also das hat auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial und das hat auch echt Spaß gemacht.
Ja, genau. Also da war ich eben auch erst noch mal so ein bisschen skeptisch, weil mir persönlich der Comic-Style, der gewählt wurde, nicht so hundertprozentig passt. Ich fand ihn nicht so schlimm wie manche anderen, aber der hat halt auch wieder dazu geführt, dass ich eher erstmal skeptisch dem Spiel gegenüber war, aber die Spielmechanismen sind echt super.
Ja, Artwork-technisch war da tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben. Müssen wir mal gucken, was sich da noch ändert. Das war ja nur ein Prototyp, den wir da gespielt haben.
Genau. Das waren meine Tops 2024. Was hast du denn so als Tops?
Ich habe als Tops weniger Spiele als mehr Konzepte und Events, sage ich jetzt mal. Ja, ich mir dachte, du hast schon so viele Spiele und unsere Listen überschneiden sich auch in großen Teilen. Ja. Ich hätte jetzt noch ein Spiel hinzuzufügen oder zwei Spiele hinzuzufügen, nämlich einmal Veil of Eternity, das auch mein bestbewertetes Spiel ist dieses Jahr. Ein großartiges Spiel, auch sowas hätte man fast auf den Überraschungen landen können, weil auch so ein Spiel, wo ich dachte so, ja, okay, ja, lass es mal spielen und so. Und das fand ich richtig gut. Ja. Und
aber der Drache, wie hatten wir ihn genannt? Herbert?
Herbert.
Der stellt mich immer noch vor Rätsel.
Ja, warum da so ein Pappdrache drin ist, keine Ahnung. Wir haben einen Aspekt von Veil of Eternity, den ich auch gleich noch auf meiner Flop-Liste habe, aber da kommen wir dann gleich zu. Ja. Das zweite Spiel, was ich auf meiner Top-Liste habe, ist Duell um Mittelerde. Auch ein absolutes Kracher-Ding, ja. Und hätte auch auf den Überraschungen landen können, weil ich gedacht habe, naja, so ein gethemtes Seven Wonders Duel, das kann ja irgendwie, wie toll soll das sein? Und ich kann euch sagen, es ist großartig und ich würde Seven Wonders Duel fast auf den Verkaufsstapel tun, weil wir haben jetzt Duell um Mittelerde. Also das ist mal wieder so ein Fall, wo ich denke, so, wenn man wirklich will, ja, und ein gutes Lizenzspiel machen möchte,
geht das auch,
ja, dann kann man das auch machen. Ja, okay. Dann habe ich zwei Events auf meiner Liste, die ich dieses Jahr toll fand. Einmal fand ich es großartig, dass die RPC, die Roleplay Convention, als Roleplayverse wiedergekommen ist. Ein toller Event, kann man wirklich nur raten, geht da hin, wenn ihr Lust habt. Das ist keine Messe, sondern es ist eher ein Event. Ja? Das heißt, da gibt es natürlich auch Stände und da gibt es auch Bühnen und so weiter, wo da dann Rollenspiele gespielt werden. Da geht es mehr
so um Sehen und Gesehen werden und Spaß haben.
Genau, und es ist halt so eine bunte Ansammlung von coolen Sachen. Ja? Wir haben auch eine Live-Folge gemacht von daher. Ja? Also das ist halt in der Turbinenhalle Oberhausen eine perfekte Location dafür, weil das so ein bisschen ja, so ein Industriepark ja,
verschachtelt,
ja? Hat auch Hallen und so weiter. Ja. Und da gibt es halt Ausstellungshallen, wo halt Stände drin sind von auch Brettspielverlagen. Also es ist ganz viel Brettspiel, ja.
Ja,
ganz viel
oder Rollenspiel. Auch so ganz kleine Stände von Leuten, die halt zum Beispiel künstliche Haarreifen machen. Genau. Oder eben Schmuck basteln oder andere Dinge dazu. Zum Verkauf anbieten oder ganz viele, die auch so Zeichnungen machen.
Und die Turbinenhalle ist auch so verwinkelt halt. Man fühlt sich ein bisschen wie in so einem dunklen Schloss, ja, und entdeckt da nochmal einen Gang, wo es dann, oh, plötzlich, da geht es noch eine Treppe runter und da unten ist noch was. Ja.
Ja.
Also wirklich ein toller Event und ich fand den ja auch als RPC schon toll. Das gab zwei Highlights früher für mich, nämlich die RPC im Jahr und die Spiel. Und als die RPC zugemacht hat und nicht mehr weiterverfolgt wurde, weil die Messe Köln gedacht hat, wir machen jetzt diese CCXP Comic Convention da mit dem brasilianischen Veranstalter.
Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Habe ich wirklich geweint. Ja, da habe ich echt gesagt, warum? Ja, das war so ein toller Event. Ja, also da bin ich echt froh, dass die, oder da bin ich echt, das finde ich echt cool, dass sie wieder da ist. Und die nächste findet übrigens vom 16. bis 18. Mai wieder in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Und da werden wir definitiv da sein.
Ja. Es sei denn, wir müssen noch mal einen Kalender prüfen, ob da irgendwas im Weg ist, aber ich glaube nicht.
Dann muss das andere weichen.
Ja, hat nicht irgendwie 2025 irgendein Kind Kommunion?
Pech gehabt. Ja, und dann.
Ich habe mein Möglichstes getan, es tut mir leid.
Ja, und dann natürlich, und da darf man natürlich jetzt nicht unter den Scheffel stellen, die Spiel dieses Jahr war auch toll, auch wenn sie verdammt voll war. Ja.
Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat sich bewahrheitet, was wir befürchtet haben, weil das eben mit diesem Feiertag und dem Brückentag war. War es halt wirklich rappelvoll und mir, also ich habe trotzdem Spaß gehabt und tolle Sachen gesehen und viel erlebt, aber mir war es zu voll, sorry. Ja.
Und selbst wenn man mehrere Tage hingeht wie wir, hat man das Gefühl, dass man nicht alles gesehen hat.
Ja gut, also wir hätten natürlich noch um 2 Tage verlängern können, weil wir waren...
Wir waren 2 Tage da.
Auf dem Pressetag da. Wir waren,
3 Tage waren wir da.
Wir waren den Donnerstag da, wir waren den Freitag da, den Samstag und den Sonntag haben wir uns tatsächlich geschenkt. Weil wir gedacht haben, das war jetzt die 2 Tage unter der Woche quasi schon so voll. Das wird am Wochenende nicht besser werden. Und wir waren auch ehrlich platt und ein bisschen overloaded von den Informationen. Ich weiß nicht.
Und von
nicht,
dem Loot, den wir rausgetragen haben.
Ja,
ne?
ich weiß halt nicht, ob wir wirklich noch mehr Informationen und Spaß hätten rausziehen können oder ob wir uns nicht nur platt gemacht hätten. Ja.
Aber sie wurde dieses Jahr auf jeden Fall größer, bunter. Ja. Und voller?
Ja, wobei man sagen muss, es war mega voll. Trotzdem ist das Konzept durchaus aufgegangen, dass nicht so viel Stau und Steckenbleiben gewesen ist.
Also da muss man auch den Hut ziehen. Ja, das ist ja wirklich eine große Messe mittlerweile. Oder was heißt mittlerweile? Das ist eine große Messe. Und die einfach nur noch größer wurde. Und das haben die Veranstalter echt gut geregelt. Und dieses Jahr gab es auch keinen Unfall auf der Autobahn, der dazu geführt hat, dass die Shuttle-Busse zum Parkplatz nicht gekommen sind. Ich habe also jetzt keine großen Problemchen gehört.
Ja, also es gab
Jahr davor war es
da war es ja richtig schlimm mit dem Bus.
Ja, aber das war halt auch, weißt du, da gab es einen Unfall.
Du kannst ja nichts dafür, wenn es in der Stadt irgendwie einen Unfall gibt und da Straßen eben länger gesperrt sind oder blockiert sind halt einfach.
Ja, dann habe ich jetzt noch ein paar Sachen auf meinem Zettel hier für den Tops, die ich noch erwähnen muss. Nämlich einmal finde ich super dieser Trend zu nachhaltigen Spielen, den wir dieses Jahr gesehen haben.
Ja, bis auf eine Kleinigkeit.
Ich habe sogar 2 Kleinigkeiten, die auf meiner Flop-Liste kommen zu dem Thema. Aber ich finde es insgesamt ziemlich cool, dass die Verlage und die Hersteller jetzt tatsächlich auch in so eine Richtung gehen, wo sie auch nachhaltig produzieren. Das heißt, keine Plastikverpackungen mehr, wenig Plastikkomponenten in den Spielen drin. Ich habe jetzt ganz viele Sachen gesehen, jetzt mittlerweile in den letzten paar Monaten, wo auch so recycelte Inserts drin sind zum Beispiel.
Ja, oder wo du halt keine Tütchen mehr hast, sondern dafür Pappschächtelchen.
Genau, oder so Pergamenttütchen, wo die Sachen drin sind. Dann halt die Kartendecks sind nicht mehr eingeschweißt innen drin, sondern sind in so Banderolen, ja. Das finde ich also echt toll. Und wenn man das dann noch mit dem Thema verbindet, ja, dann ist das natürlich auch toll. So wie live in Reterra zum Beispiel, wo auch das Spiel selbst ja so ein bisschen um Nachhaltigkeit geht und das Wiedererschaffen von Zivilisationen und so, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Ja,
ja, was ich als Negativpunkt anmerken muss, sind diese diese Klebesticker, mit denen dann die Kartons, die nicht mehr eingeschweißt sind,
warte mal, zugeklebt wir sind. Kommen gleich bei meinen Flops da noch okay, zu so ein paar Pferdefüßen dabei. Ja, und das Letzte, was ich habe auf meiner Top-Liste ist, ich hatte einen ganz, ganz tollen Adventskalender von meinem Schatz.
Oh.
Das ein Küsschenspiel hatte. In jedem Tag gab es eine Karte, eine selbstgebastelte Karte
ja.
von einem Spiel. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall zwischen den Jahren nochmal spielen.
Hast du denn schon herausgefunden, was ich rethemed habe?
Ich habe noch nicht den, obwohl jetzt schon vorbei ist, habe ich den Adventskalender noch nicht ganz aufgemacht.
Ja, er hat noch 4 Türchen zu.
Ja, das war alles ein bisschen stressig in den letzten 2 Tagen. Ja, und ich konnte mich noch nicht irgendwie so in mein Büro rollen und da irgendwie die letzten Türchen aufmachen. Aber das werde ich auf jeden Fall tun. Und bis jetzt finde ich es echt super.
Ja.
Da sage ich doch mal ganz, ganz vielen Dank.
Ja, bitteschön. Hat mir Spaß gemacht.
Ja. Dann kommen wir doch zu deinen Flops, würde ich sagen.
Zu meinen Flops, ja. Ich habe mich auch wieder mehr auf Spiele konzentriert, die mir so als schlechte Spiele in Erinnerung oder schlechte Spielerlebnisse in Erinnerung geblieben sind. Stranger Things müssen wir nicht mehr drüber reden. Hier rettet Will und Elfie. Das war halt ein Mega-Flop und Ende gut genug drüber geredet. Dann hatte ich mich eigentlich sehr gefreut auf My Shelfie, The Dice Game.
Wobei ein Freund von uns, weil jedes Mal, wenn wir über dieses Spiel reden, sagt er, das ist ein Sean Connery-Spiel. Weil Sean Connery würde zu My Selfie immer My Shelfie sagen, wenn er noch unter uns wäre, mit seinem Akzent.
Ja, also auf jeden Fall hatte ich mir jetzt nicht super viel Spieltiefe von dem Spiel erwartet, aber ich hatte irgendwie was anderes erwartet und fand es dann doch spieltechnisch etwas mau und ich glaube, das muss wieder ausziehen. Entweder verschenken wir es oder...
Aber es gab eine kleine Plastikkatze dazu als Promo.
Ja, als Promo gab es eine kleine Plastikkatze dazu.
Die nicht in die Box passt.
Die nicht in die Box passt und deswegen, also es gibt da so ein kleines Insert, wo die Würfel drin abgelegt sind und die Karten und da drunter liegt jetzt die Katze.
Ja.
Ja. Dann habe ich, da kommen wir gleich nochmal zu, wo wir alles gewesen sind. Wir waren beim Boardgame Monkey Wochenende und da haben wir Wild Tailed West gespielt. Und das hatte ein cooles Cover, so ein Western-Thema und es schien mir richtig cool zu sein. Und dann haben wir das gespielt und es hat sich gezogen und es war langweilig. Und alle haben irgendwie gedacht, ja, zum Schluss waren wir echt am Überlegen, ob wir die Regeln nicht verstanden haben oder ob sie kaputt sind. Jedenfalls, das Spiel hat keinen Spaß gemacht.
Das hatte ja auch solche seltsamen Varianzen drin. Also da muss man halt so Koordinaten folgen. Ja, auf dem Brett.
Welches Teil man so nehmen darf. Und das, wenn dann das Feld leer ist, wo man eigentlich nehmen muss, dann darf man irgendwo anders
das
hin.
Das war ja nicht das Problem, sondern das Koordinatensystem war so ein bisschen, das war so ein bisschen wobbelig aufgedruckt und man wusste nicht so genau, ist die Position jetzt
ja,
auf
das
dem
kam noch dazu.
Ersten oder auf dem zweiten Feld? Ja? Könnte das oder könnte das sein? Ja?
Ja,
also
es
ist nicht eindeutig teilweise.
Es gab eine Menge Unklarheit in dem Plan und auch in dem Regelwerk, was man macht, wenn das Feld, wo man eigentlich jetzt zugreifen müsste, leer ist, ob man dann dafür was bezahlen muss oder nicht. Und es hat einfach keinen Spaß gemacht.
Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die das cool finden, ne?
Ja, aber für mich war das ein Flop.
Ich fand es auch nicht so gut.
Ja, und dann haben wir Yukon Airways gespielt.
Das ist schon etwas älter.
Und ich meine, wir hätten es schon mal gespielt gehabt. Du warst der Meinung, es lag noch auf dem Pfeil des Opportunity.
Ich habe das, also wenn wir das schon mal gespielt haben, habe ich das wirklich erfolgreich verdrängt.
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich hätte es dann jetzt das zweite Mal gespielt und schon beim ersten Mal gedacht, boah, irgendwie huckt es mich nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist was schief.
Das ist einfach tödlich langweilig.
Und wir haben es jetzt nochmal gespielt und es ist das, also ja, ich glaube, es gibt schon noch ein paar langweiligere Spiele, aber es ist wirklich nicht packend. Und es ist vor allen Dingen das, was man in dem Spiel tut und das, was so als Story drüber gesetzt ist, passt halt nicht so richtig zueinander.
Ja, und es hat auch wieder vergebene Chancen. Ja. Also das hat ein super Artwork und ein super Thema von jemandem, der auch da wirklich, glaube ich, für das Thema brennt, aber der halt beim Spiel das Thema nicht wirklich richtig umgesetzt hat. Also es hat einfach so ein paar Designentscheidungen, die meiner Meinung nach thematisch und spieltechnisch gar keinen Sinn machen. Und die bestimmte Sachen einfach, die das Ding hätte, einfach gar nicht,
ja.
Also da gibt es ja dieses Netzwerk von Flugstrecken und man fliegt irgendwie immer nur ein Leck davon, also ein Teilstück oder zwei, ja, und dann wird man wieder zurückversetzt auf den Start für die nächste Runde. Also das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn richtig. Also
ja,
das
also
Spiel
das Spiel jedenfalls, ich glaube, das kann auch ausziehen.
Ja, das war
es. Es sei denn, dir gefällt das Artwork
nein,
so gut,
nein,
dass es im
wie
Regal
du vielleicht gesehen
sein
hast, liegt das tatsächlich in unserem Verkaufsschrank.
Ja. Ja, das waren meine Superflops. Es gab noch so ein paar Spiele, die ich jetzt nicht so packend fand, aber dann wird die Liste endlos. Deswegen habe ich jetzt mal bei den Megaflops belassen und gesagt, also die waren jetzt wirklich so die absolut sauren Gurken, wo ich gedacht habe, die Spielzeit hätte ich eigentlich gerne wieder zurück.
Ja. Dann kommen wir noch zu meinen Flops. Auch hier habe ich wieder Konzepte und Dinge quasi, weniger Spiele. Bei den Spielen habe ich auch das Stranger Things Escape Spiel, absolute Gurke. Was ich noch ganz furchtbar fand, war Sand.
Ja, das fand ich ja ganz gut. Nee, ich fand es nicht super, aber ich fand es eigentlich ganz nett.
Wenn ein Spiel zur Arbeit ausartet und dann auch noch unfair ist, ja, dann ist das nichts für mich.
Manuel und ich sind anderer Meinung.
Ja, ich weiß, dass ihr anderer Meinung seid. Ich fand das furchtbar. Und das bei dem tollen Artwork und Thema. Obwohl das Thema ist ja Dune geklaut. Aber naja. Dann, was mich auch noch extrem enttäuscht hat, war 20 Strong.
Oh ja, das ist bei mir auch noch mit drauf. Das hatte ich verdrängt. Das war auch ganz schlimm.
Also meiner Meinung nach war bei 20 Strong das einzig Stronge da der Preis. Für so ein kleines Spiel. Ja.
Und die Würfel sind eigentlich schön, aber wenn man da nichts Vernünftiges damit macht, kann man es auch lassen.
Aber also das ist halt, ich habe mich da auf Facebook auch mit ein paar Leuten unterhalten, die komplett anderer Meinung waren, die das richtig gut fanden. Und ich kann das nicht nachvollziehen, sorry, ich kann einfach mit 20 Strong, wir haben irgendwie zwei Module gespielt von den dreien, die damals da waren. Ja.
Genau.
Und beide Module waren einfach blöd, ja, muss man einfach sagen. Also langweilig, blöd.
Also jetzt muss ich dazu sagen, es sind halt Solo-Spiele, was für mich sowieso schon mal so eine schwierige Ecke ist. Also wenn ich ein Brettspiel spiele oder ein Tischspiel spiele, möchte ich das eigentlich mit jemandem zusammenspielen. Man kann sich dann ja auch beraten und überlegen, was machen wir, haben wir ja teilweise auch gemacht. Aber also so Solospiele sind sowieso schon immer so ein bisschen, ja, wann spiele ich das denn? Und ich weiß nicht. Und dann war es aber für mich so das Worst-Case-Szenario eines Solospiels.
Ja, es hat 7,5 Punkte auf BoardGameGeek gerade. Also es gibt schon Leute, die das richtig gut finden. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und es hat mir auch so ein bisschen irgendwie die Lust auf andere Chip-Theory-Spiele genommen. Ja. Und vor allen Dingen, weil die auch verdammt teuer sind von Chip-Theory. Weil die auch so einen komischen Direktvertrieb haben und ganz schwierig im Handel zu kriegen sind teilweise. Also, nee, das war nix. Eine weitere Serie, mit der wir auch irgendwie überhaupt nichts anfangen konnten und ich besonders nichts anfangen konnte, war, und jetzt ist das Lustige daran, wir hatten ja eben über Mini-Escape gesprochen, über diese großartigen Escape-Spiele. Aus dem gleichen Verlag, in so einem ähnlichen Format, also auch in so einem Flachpack. Ja,
ja, und die sehen auch sehr ähnlich aus. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht versehentlich das Falsche greift.
Genau, die sind halt kleiner ein bisschen. Ja. Ja. Gibt es nämlich Mini-Crimes. Das soll so eine Art Krimi-Spiel sein.
Ja.
Da haben wir irgendwie zwei Stück gespielt von. Ich glaube, die hatten wir auch mal als Rezensionsexemplar gekriegt. Und die waren einfach, also ich weiß nicht, das ist kein Spiel. Ja. Man deckt irgendwie Karten nacheinander auf. Und versteht damit, was passiert ist. Der Typ hat den Typen ermordet. Warum hat er ihn ermordet? Wir decken eine weitere Karte auf. Da steht drauf, ja, der hat ihn ermordet wegen dem und dem.
Idee.
Ich weiß nicht, ob ich da was nicht verstanden habe, aber.
Also, so wie ich es verstanden habe, ist die Idee halt, du hast einmal eben dieses etwas größere Blatt Papier, auf dem du quasi den Tatort siehst. Und dann kriegst du die Möglichkeit, dir verschiedene Dinge auf diesem Tatort genauer anzugucken, um am Ende eben rauszufinden, wer war es, warum war es und wie ist der Mord geschehen.
Es gibt ja keine richtige Entscheidung, die ich da treffe. Ich decke einfach nach und nach alle Karten auf.
Ja, natürlich.
Und entdecke die Story.
Aber im Grunde genommen geht es halt darum, diese drei Fragen zu beantworten. Und ich glaube, der Kerngedanke ist, dass du versuchst, das hinzukriegen, mit möglichst wenig Karten aufzudecken.
Es ist so ein bisschen wie Black Stories, ja. Man deckt eine neue Karte auf, hat mehr Informationen, dann kann man darüber diskutieren, was da, wie, warum, was, wer und so weiter. Und dann deckt man halt die nächste Karte aus, kriegt wieder mehr Informationen.
Ja, und man, also ich meine, man hat da natürlich auch schon so Sachen, so nach dem Motto, was gucke ich mir denn jetzt an? Ah, da ist eine blutverschmierte Vase, die gucke ich mir jetzt mal an. Und dann kann ich eben so eine Information kriegen wie, du findest Fingerabdrücke, die darauf hinweisen, dass das eine große Männerhand ist. Oder du kriegst halt die Information, ja, nee, du kannst aus dem Blutfleck nichts rauslesen.
Ja.
Und dann hast du also eine Karte aufgedeckt, die dir nichts an Informationen gibt. Und dementsprechend geht es halt schon darum zu überlegen, welche Dinge gucke ich mir denn jetzt an? Aber es ist auf einem sehr niedrigen Spannungsniveau.
Nee, absolut überflüssig. Sowas.
Also für uns war das gar nichts. Ja. Ich weiß auch nicht, ich könnte mir vielleicht vorstellen, ja, ich weiß es nicht. Für
Kids passt das Thema halt nicht.
Es ist halt Kriminalfall. Ich wollte gerade sagen, es hat so ein bisschen was von einem Wimmelbuch.
Ja, es ist Quatsch einfach.
Oder diese Mikro-Makro-Dinger, die gehen ja auch in eine etwas ähnliche Richtung, aber irgendwie ist es passt nicht. Ja, aber da habe ich
wenigstens noch Spannung und irgendwie, also Mikro-Makro ist ja eine richtig coole Idee.
Naja.
So, gehen wir aber weiter. Wir sollten nicht so viel Zeit an den schwachen Spielen sozusagen vergeuden. Ich habe hier noch Voidfall auf meiner Liste der Flops. Aber Achtung, tut die Mistgabel wieder zurück in den Schrank. Es geht nicht um Voidfall das Spiel, sondern wir waren der Flop. Weil wir es bis jetzt nicht geschafft haben, Voidfall zu spielen, obwohl wir Anläufe genommen haben. Aber wir sind an der Anleitung gescheitert bis jetzt und hatten einfach noch nicht irgendwie die Muße, irgendwie uns stundenlang in diese Anleitung reinzufuchsen.
Und es ist halt einfach auch eine Masse an Material, die man direkt, also als Spielvorbereitung auf den Plan bringen muss. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für dieses Spiel gehen würde, aber vielleicht sollte man über so ein Konzept nachdenken, wenn man so viel Spielmaterial hat, dass man dann dafür sorgt, dass das Spielmaterial so sukzessive, während man schon spielt, auf den Plan kommt und man nicht anderthalb Stunden da sitzt und erstmal Materialien auf den Plan verteilt.
Also ich sag mal so, ich kann nichts über Voidfall sagen. Wie gesagt, wir haben es nicht gespielt und das soll ja toll sein. Ich bin trotzdem immer noch sehr, sehr gespannt
drauf. Ja, wir wollen es eigentlich gerne spielen, aber der Zeitaufwand, um das aufzubauen und dann die Anleitung zu durchzugehen, ist einfach
enorm. Vor allen Dingen, die Anleitung macht einen echt echt schlechten Job, irgendwie die Leute irgendwie
an das Spiel ranzubringen, ja.
Also es ist halt die ganze Zeit so, ja, wenn wir haben irgendwie drei verschiedene Spielmodis. Wenn du diesen Modi spielen willst, lies weiter auf Seite X. Wenn du diesen lesen willst, lies weiter auf Seite Y. Wenn du diesen spielen willst, dann, das ist der Empfohlene, dann überspring alle Abschnitte, die in blau sind oder die Sternchen im Hintergrund haben und lies weiter auf Seite 5, aber komm dann wieder zurück hier. Also es ist wie so eine Art Choose Your Own Adventure Buch, diese Anleitung, ja. Und das macht es halt irgendwie nicht richtig einfach.
Wie ich schon sagte, wir haben anderthalb Stunden aufgebaut und dann ging es eben mit der Anleitung los, so, und jetzt wollen wir mal spielen, wer kriegt welche Karten noch irgendwie oder irgendwelches Material, und dann merkten wir, dass das so weitergeht und dann in der Anleitung hin und her springen, und dann haben wir gesagt, Moment, wir haben schon 10, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja.
Ein weiteres, hatten wir eben schon drüber gesprochen, Nachhaltigkeit bei Spielen, da habe ich auch was auf meiner Flopliste, nämlich Nachhaltigkeit schlecht gemacht. Also als Beispiel The Deck of Many Things von Wizards, was irgendwie eine größere Produktionskatastrophe war, wo die Karten unterschiedliche Länge hatten und anscheinend auch so eingepackt waren mit dieser Banderole, sodass die Karten beschädigt wurden durch die Banderole. Ja, ja. Das heißt, da hat man gut gemeint, aber dann leider halt
schlecht umgesetzt.
Und das Lustige war ja, man hat einen Ersatz. Ich habe das ja dann bestellt und habe gedacht, ich kriege halt die neue Auflage, ja. Nachdem die angekündigt haben, dass jetzt die neue Auflage da ist. Und dann kam tatsächlich ein Deck of Many Things von der alten Auflage und dann ein Zusatzpäckchen mit Ersatzkarten, mit einem Ersatzkartendeck der Neuauflage. Und das Ersatzkartendeck war in Plastik eingeschweißt und nicht mit der Banderole.
Ja, gut, wenn es dann nicht ging, dann ging es halt nicht.
Ja.
Ja, aber Nachhaltigkeit hat man ja noch ein paar andere Themen.
Genau, da ist nämlich dein Thema, was du schon gesagt hattest, nämlich die Klebepunkte. Also statt der Einzellofanierung von den Spielen wird ja dann ganz oft so Klebepunkte benutzt. Devir macht das, Cosmos macht das zum Beispiel, ja. Und das ist bei Cosmos beispielsweise, klappt das super, ja. Da kann man die Klebepunkte super ablösen. Bei anderen Spielen, und ein Beispiel von einigen ist dazu halt Comic Hunters, ja. Da kriegt man diese Punkte einfach nicht zerstörungsfrei von dieser Box ab. Ja.
Ja. Und das ist halt auch was,
Mist.
Wo ich dann immer wieder so ins Grübeln komme, ob es da draußen tatsächlich innerhalb der Spieleproduktionswelt, ja, also Menschen, die Gesellschaftsspiele produzieren, wirklich Leute gibt, die nicht verstehen, dass es für einen echten Spielenerd, wie wir es sind, eklatant wichtig ist, dass dieser blöde Karton unbeschädigt ist.
Ja, na gut, bei Comic Hunters, da ist...
Ja, ich meine, bei Comic Hunters ist so viel im Arge, das ist egal. Aber es gibt ja auch andere Spielehersteller, wo du das gleiche Problem hast. Und ja, ich weiß, es gibt diese Diskussion, dass es halt auch darum geht, dass wenn der Spielekarton im Laden steht, nicht irgendjemand hingehen und einfach was ohne Probleme aus dem Karton rausklauen kann. Genau. Aber da muss man eine andere Lösung für finden. Weil wenn ich den Karton dafür kaputt machen muss oder damit leben muss, dass ich dann diesen zerschnittenen Klebepunkt auf meiner Box drauf lasse,
ja,
das finde ich wirklich eine schlechte Lösung. Da ja, hätte ich gerne eine andere.
Vielleicht ergibt sich da nochmal eine sinnvolle Lösung, oder? Also ich meine, es gibt ja Hersteller wie Cosmos, die das gut können, ja? Die ja, da die richtige, das richtige Material gefunden haben. Also das ist auf jeden Fall auch so ein Punkt gewesen, der halt da mitgekommen ist. Ein weiterer, jetzt kommen wir zu den Spielkonzepten sozusagen, ein weiterer Negativtrend dieses Jahr, fand ich, waren die Zwei-Personen-Spiele. Das ist also von jedem Spiel plötzlich irgendwie, also jedes Spiel, das irgendwie erfolgreich war, muss es jetzt plötzlich eine Zwei-Personen-Variante geben. Egal, ob das Sinn macht oder auch nicht. Ja?
Ja.
Wir haben gesehen, Spiele, die auch in der normalen Version mit zwei Personen super spielbar waren, wie zum Beispiel Quacksalber von Quedlinburg, wo es überhaupt keinen Grund gab, eine Zwei-Personen-Variante zu machen. Da gab es dann plötzlich Zwei-Personen-Duell-Versionen, die dann auch noch richtig schlecht waren.
Mhm.
Und das zeigt sich auch so ein bisschen. Ich habe mal geguckt in der Recherche für diese Folge. Das Quacksalber für Quedlinburg-Duell kannst du quasi zum Herstellpreis, oder naja, nicht Herstellpreis, aber das kriegst du sehr günstig, sag ich mal, mittlerweile. Ja, ja, weil anscheinend geht es nicht so gut. Ja, er wundert mich auch nicht, weil es ist halt auch eine Gurke. Und das finde ich halt dieser wirklich völlig willenloser Trend zu Zwei-Personen-Spielen. Ich
weiß nicht genau, wo der hergekommen ist. Du hast jetzt auch Azul da stehen. Hast
genau,
du schon Schlechtes drüber gehört?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe das Interview gelesen in der aktuellen Spielbox, mhm, also die von diesem Monat, ist ein Interview mit Michael Kiesling drin über Azul und über sein Leben als Spieldesigner. Wir hatten ja mit Michael Kiesling auch mal kurz geredet. Ja. Wir hatten einen E-Mail-Kontakt mit ihm zu dem Intarsia. Und da wird halt auch die Spielbox fragt ihn halt, was das jetzt mit Azul Duell ist. Ja? Und dann sagt er, ja, das ist rausgekommen. Und dann sagt er ein paar interessante Informationen. Er sagt nämlich, dass das nicht seine Idee war, sondern eine Verlagsidee. Und die haben halt gesagt, komm, wir machen mal ein Zwei-Personen-Spiel.
Mhm.
Und dann hat er halt angefangen, daraus ein Zwei-Personen-Spiel zu machen. Und ich glaube, das ist genau das, was da passiert. Ja? Da, mhm, da kommt der Autor von Quedlinburg, ja, der ist vielleicht nicht auf die Idee gekommen, da ein Zwei-Personen-Ding draus zu machen. Sondern da hat man gedacht, ach komm mal, wir haben das Artwork da liegen, ja. Und wir wissen schon, wir haben eine riesige Fangemeinde von Quedlinburg, ja. Machen wir doch mal ein Zwei-Personen-Spiel, ja. Und dasselbe passiert auch so ein bisschen bei den Kinderspielen. Es gibt auch immer so eine Kids-Variante von den Sachen, ne?
Ja.
Wobei ich bei den Kids-Varianten immer so das Gefühl habe, dass da eher noch Spiele rauskommen, die okay sind, ja.
Mhm.
Und gut sind teilweise auch, ja. Wie zum Beispiel bei Everdell,
ja, die Kids-Variante ja, von Everdell, richtig cool. Auch bei cool, den Quacksalbern, die Kinderversion.
Ist auch schön, ja.
Die war ja auch schön.
Bei den Duell-Varianten habe ich also ganz, ganz selten das Gefühl gehabt, dass das wirklich relevant irgendwas hinzufügt und überhaupt nötig ist.
Ja, das andere, was mir aufgefallen ist, dass überhaupt dann eben auch dieses Inflationäre und dann machen wir doch eine Variante und noch eine Variante. Also wenn wir jetzt hier Ratchets of the Ganges angucken, wo es eben das große Hauptspiel gibt, dann gab es ein Roll and Write dazu. Jetzt gibt es das Cards and Karma.
Genau, aber da war das
Roll and Write
noch nicht gut.
Ja, da fehlt jetzt noch die Kindervariante. Das muss nicht schlecht sein. Und bei Ratchets of the Ganges, das, was ich bis jetzt gesehen habe, das eine liegt noch auf dem Pile of Opportunity, weiß ich es noch nicht. Aber ich finde das halt gefährlich und ich weiß halt nicht, ob dieser Trend, ich muss immer noch diese Welt quasi ausufern lassen, ob das wirklich Sinn und Zweck ist.
Solange da gute Spiele rauskommen, ist mir das egal. Ja?
Okay.
Und ich hatte bei dem, das war ja sozusagen so ein 2022-Thema, dass es von allen plötzlich Roll and Rights gab, ja. Da hatte ich eher noch das Gefühl, dass da auch ein paar
da
coole
waren
Sachen
gute
rauskamen,
Sachen dabei. Ja.
Bei den Zwei-Personen-Spielen habe ich eher das Gefühl, es ist mehrheitlich Quark. Ne?
Ja, also auf das Azul bin ich trotzdem gespannt und will es
ja,
haben.
Klar, also da können wir natürlich nichts drüber sagen, aber ich glaube, deswegen sage ich auch mehrheitlich.
Ja, also klar, ne? Es ist schwierig andererseits, aber wie du schon sagst, gerade wenn ich das Hauptspiel auch zu zweit gut spielen kann, sehe ich halt echt keinen Grund, warum ich da einen Duellmodus draus machen muss oder einen Zweispielermodus draus machen muss. Und das ist bei Azul ja leider auch so. Du brauchst da nicht wirklich einen Zweispielermodus. Nee. Ich hoffe, Michael Kiesling hat sich dafür das Duell irgendeinen Kniff einfallen lassen, der das Spiel dann nochmal auf eine andere Ebene hebt oder nochmal interessant macht.
Das vorletzte, was ich hier auf meiner Flop-Liste habe, ist, das steht hier in meiner Liste als Waldgeister-Thema.
Mhm.
Ja, es gab ja unglaublich viele Spiele, die mit Waldgeistern zu tun hatten dieses Jahr. Und das ist ja, das hat jetzt nichts prinzipiell mit den Waldgeistern zu tun, ja. Ich meine, so Fantasy-Welten, ja, Waldgeister und so. Aber das grundlegende Problem, was ich darin sehe, ist halt, dass die Spiele so eine Tendenz zeigen, so unkritisch zu sein, ja. Das heißt, es wird sich halt nicht mehr, es wird halt ein Spiel gemacht und wird gesagt, okay, welches Thema können wir denn nehmen, wo wir wissen, dass niemanden auf den Schlips tritt.
Ja, also es muss gewaltfrei sein.
Auf keinen Fall irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen Themen aufgreifen, ja.
Es darf auf gar keinen Fall irgendwelche Minderheiten verletzen. Es darf keine problematischen Themen wie Sklaverei oder Unterdrückung in irgendeiner Form beinhalten. Es darf nichts Ausgrenzendes irgendwie haben. Dann landen alle.
Dann landen alle Verlage irgendwie bei Waldgeistern.
Entweder, ne, bei den Waldgeistern oder so generell bei so Naturthemen. Also
ja, Wald ist natürlich auch so ein Ding, läuft gut in der Brettspielwelt. Ja,
Mischwald
Wald
oder
und Geister, ja, muss man ja irgendwelche Protagonisten haben und so. Und dann ist man halt bei dem Thema von Veil of Eternity oder von Inori oder so. Mhm. Ja. Also, ich bin der Ansicht, Brettspiele sind eine Kunstform und als Kunstform, wenn man ernst genommen werden will, dann muss man auch den Mut haben, sich mit kritischen Themen auseinanderzusetzen. Da gibt es natürlich auch viele Spiele, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, ja, wie zum Beispiel eins von den Sachen ist halt das Salt and Sea beispielsweise, ja,
ja.
Das auf so realen wirtschaftlichen Strukturen basiert und sowas. Da gibt es ja die Variante mit Rock Hard 1977, der das ein Drogenthema hat und das Drogenthema einfach so ein bisschen versteckt.
Ja, sind jetzt halt Süßigkeiten fertig.
Genau. Aber es gibt halt auch Spiele, die wirklich mit sich mit problematischen oder auch mit geschichtlichen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Friedrich Ebert. Ja?
Mhm.
Das sind einfach wichtige Sachen und ich finde, da sollten die Verlage einfach ein bisschen mehr Mut haben und nicht irgendwie so den Safe Way gehen. Und der Harald Schrapers hat ja auch da so ein Opinion Piece geschrieben, mal vor einiger Zeit in der Spielbox, wo es genau darum geht. Und der hat das auch auf der Spiel des Jahres Verleihung in der Präambel.
Ja, hatte er nochmal aufgegriffen,
ja, dass halt die Verlage in diese auf den sicheren Weg spielen, ganz oft. Und das finde ich einfach eine schlechte Entwicklung. Ja, und dann habe ich ein letztes Thema, das ist eher so ein persönliches Thema. Ja. Ich schlage mich nämlich gerade mit dem Wizards of the Coast oder dem Hasbro Customer Support rum.
Hallo Wizards, wir grüßen euch. Könntet ihr mal Michaels Mail beantworten,
genau,
also, und den Case irgendwie abschließen?
Rumschlagen ist eigentlich das falsche Wort.
Er wird ignoriert, er wird geghostet.
Die ghosten mich einfach, ja. Also ich habe da halt das Dungeon Master Guide 2024 bestellt gehabt. Das kam auch, ja, aber es hat halt eine Schramme. Und der Support sagte, ja, schick mal ein Foto und seit 4 Wochen.
Hat er gemacht und seitdem hört er nichts mehr.
Ignorieren die einfach einen, ja. Und das
die sind
ich mal,
wahrscheinlich auch in Weihnachtsferien.
Nee, das hat aber nichts zu tun, das ist schon 4 Wochen her. Und dann habe ich mal ein bisschen so im Forum rumgeklickt, ja, in den D&D-Foren und dann, ja, ist normal. Also so 2-3 Monate muss man warten, bis man da eine Antwort kriegt, ja. Und ich sag mal so, wir haben das Buch jetzt mal bekommen, es hatte nur eine Schramme gehabt, aber stell dir mal vor, deine ganze Lieferung ist verschollen gegangen oder so, ja. Da waren nämlich auch Leute in dem Forum, die wirklich echte Probleme hatten, wie die gesamte Lieferung ist nicht angekommen einfach, ja.
Oh je.
Und die kriegen einfach keine Antwort. Und du hast halt keine Möglichkeit, die da zu kontaktieren. Und man muss ja, wir reden ja jetzt nicht von einem kleinen Laden oder so. Mhm. Das ist ein Milliardenunternehmen, ja, Hasbro. Und gleichzeitig pumpen die alle Social Media Kanäle voll mit Werbung und sowas, ja. Aber es gibt überhaupt keine Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Ja,
ja, also vor allen Dingen, ich habe gerade so einen anderen Fall, wo ich
vielleicht
eben auch
eine Presseanfrage machen.
Ja, vielleicht, wo ich halt was völlig anderes reklamiert habe aus dem Bastelbereich. Ich habe keinen Ersatzklingen mehr gekriegt und habe gefragt, hallo, wo kriege ich die denn? Und habe dann gesagt bekommen, ja, das Gerät ist leider aus dem Handel genommen und es gibt keine Ersatzklingen mehr. Und die haben ja dann wenigstens geschrieben, ja, wir kümmern uns drum, aber ne, bis das versendet wird, das Ersatzgerät, dauert 20 bis 30 Werktage. Dann weiß man wenigstens, okay, ich muss 20 bis 30 Tage warten und dann kommt aber was.
Ich fände es ja auch okay, wenn sie einfach zurückschreiben würden, dass wir haben jetzt gerade irgendwie Überlast und so, weil wir irgendwie die neuen Basisbücher rausgebracht haben. Es wird ein bisschen dauern, ja.
Ja, das meine ich, dass sie einfach, also entweder, dass sie halt tatsächlich sagen, ja, wir sind hier gerade überlastet, es dauert, du musst Geduld haben. Oder wenn sie es tatsächlich abschätzen können, schon mal sagen, hier pass auf, ne, das dauert jetzt 30 Tage, bis du da irgendwas kriegst oder so.
Aber einfach so komplett ghosten.
Schweigen, also grundsätzlich an alle da draußen, Schweigen ist die schlechtmöglichste Option, also auf eine Information zu reagieren.
Ich würde im Moment ganz stark davon abraten, bei Wizards oder bei Hasbro irgendwas direkt zu kaufen, was physikalisch geschickt wird. Ja, weil es gibt einfach keinen Support.
Das vielleicht, heißt, vielleicht sind die auch gerade in heller Panik wegen Elon Musk Anfrage und haben andere Themen zu diskutieren.
Kauft euch die D&D-Bücher oder was immer ihr haben wollt, einfach in eurem lokalen Comicladen. Da seid ihr besser bedient mit.
Ja. Wollen wir mal darüber reden, wo wir dieses Jahr alles gewesen sind als Tabula Ludo?
Hau rein.
Ja, angefangen hat es im März mit dem Tag der Brettspielkritik. Das war super spannend.
Ja, tolle Veranstaltung von der Spiel des Jahres Jury.
Bin mal gespannt, ob wir da wieder hinkommen.
Ja, wir haben ja schon das Save the Date bekommen. Ja. Aber das Problem ist, dass es diesmal in Berlin. Und es ist irgendwie zwei Wochen.
Genau. Das war nach hinten gerutscht in den Sommer und zwei Wochen vor dem Berlin-Con.
Und das würde bedeuten, dass wir quasi zum Berlin-Con fahren, auf den Tag der Brettspielkritik und zur Verleihung Spiel des Jahres und dann zwei Wochen später nochmal nach Berlin fahren für den Berlin-Con.
Ja, ich meine, es wäre natürlich eine teure Variante, aber wir könnten auch einfach in Berlin bleiben und remote arbeiten. Wir dürfen das ja beide.
Ja, aber das sind ja zwei Wochen. Also
ja, ich weiß, das war ja nur so ein dummer Gedanke. Ja, also auf jeden Fall, das war dieses Jahr eine sehr spannende Veranstaltung, die wir super informativ und super toll fanden und wo wir tatsächlich mit diesem Termin, der jetzt vergeben worden ist, für 2025 nochmal in uns gehen müssen, ob wir das wollen, ob wir das schaffen oder ob wir den dann leider in 2025 ausfallen lassen müssen. Ja.
Und unsere kleinen Mini-Hörspiele bei unseren Reviews übrigens sind eine direkte Folge aus dem Tag der Brettspielkritik.
Genau, richtig.
Weil da gab es nämlich einen kleinen Workshop zu Podcasts.
Und wie man die interessanter und ansprechender gestalten kann.
Und da war ein Ergebnis davon, dass wir vielleicht da ein bisschen was ändern wollen.
Ja, dann war der Juni richtig pickepacke voll. Der hat angefangen mit der RPV. Mhm. Die super schön gewesen ist, wo wir viel Spaß hatten und die halt eher so eine, ja, wo wir zwar als Tabula Ludo Podcast da waren und auch eine Folge gemacht haben, aber wir waren mehr so auch als Konsumenten da, muss man ganz ehrlich sagen. Dann waren wir auf der Pegasus Lagereröffnung, die haben ja ein neues Lager eröffnet gehabt und da gab es dann auch eine riesen Lagerverkaufsveranstaltung, wo wir dann gesagt haben, okay, wir brauchen hier heute nichts, die Schlange ist uns einfach zu lang.
Das Lustige war, sie haben einfach die Leute alle in ihr Lager reingelassen und gesagt, hier nehmt euch einfach das, was aus dem Schwerlastregal raus, was ihr haben wollt und geht vorne an die Kasse. Und ich glaube, die haben ein bisschen unterschätzt, wie viele Leute da kommen. Da war auf jeden Fall eine riesen Schlange.
Die haben, glaube ich, echt unterschätzt, dass Leute da echt, da sind halt so die Jäger und Sammler, die Schnäppchenjagd wittern und dann ist Holland in Not.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja das Lager, aus dem sie auch ihren Verkauf sozusagen organisieren. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Job gewesen oder so.
Ja, das war das echte Lager.
Ich habe danach nochmal mit Pegasus gesprochen und ich sagte, naja, sie mussten dann so ein bisschen aufräumen danach.
Ja, weil natürlich ist passiert das, was in jedem Supermarkt auch passiert. Jemand nimmt etwas aus dem Regal ganz vorne, denkt, ah, das ist spannend. Kostet mich 30 Euro und dann geht er weiter und sieht ein anderes Spiel, kostet 40 Euro. Das für 40 Euro hätte ich gerne und dann wird aber das für 30 Euro natürlich nicht zurück an das Regal gebracht, wo man es rausgenommen hat, sondern einfach da, wo man gerade steht, liegen gelassen.
Genau. Und da das ja ein Lager ist, gehen ja so Picker durch. Ja, das heißt, wenn dann eine Bestellung kommt von einem Spielladen zum Beispiel oder so, dann laufen die ja durch und die müssen genau wissen, in Regal 232 liegt genau dieses Spiel und dann liegt es
ja,
halt
und die haben ja auch einen Bestand, wo sie eben wissen müssen, wie viel habe ich denn noch auf Lager und dann heißt es auf einmal, das Spiel ist noch da, aber wenn es dann nicht an seinem Platz liegt, dann wird die Sucherei groß.
Ja, dann waren wir auf dem Feencon. Schöner kleiner Event hier bei uns in der Stadt.
Ja, und das war für uns, obwohl der Juni ja schon zwei Events hatte, relativ easy zu machen, weil das halt echt um die Ecke ist.
Es war halt ein Heimspiel, ne?
Ja, ist ein Heimspiel und wir haben uns da dann auch nicht, wie wir ursprünglich geplant hatten, irgendwie mit einem Flyer in die Goodie-Bag irgendwie reingefuscht und haben auch keinen Stand gemacht. Das war ja auch mal so eine Überlegung. Ich glaube, das werden wir jetzt in 2025 auch noch nicht tun. Das müssen wir nochmal überdenken, ob und was wir da tun können. Aber hingehen werden wir, denke ich, wenn es sich zeitlich irgendwie machen lässt. Auf jeden Fall. Ja, und dann war auch schon Juli und wir waren auf dem BerlinCon mit der Verleihung des Spiels des Jahres. Da sind wir zum ersten Mal gewesen auf der Verleihung des Spiels des Jahres. War auch super spannend und interessant.
Ja, wobei die Verleihung des Spiels des Jahres ja kein Teil des BerlinCons ist,
ja.
Ne? Sondern
es war nur zeitgleich. Nur
zufällig.
Es war halt mehr oder weniger zeitgleich. Genau. Es war erst der BerlinCon und an dem Sonntag, wo man eigentlich vom BerlinCon abreiste, war dann abends die Verleihung des Spiels des Jahres. Und wir sind dann halt bis montags geblieben und haben die mitgenommen. Und das Buffet war wirklich lecker.
Ja.
Und dann haben wir etwas ausprobiert. Nämlich, wir waren bei den Boardgame Monkeys auf einem Boardgame Monkeys Supporter Wochenende.
Mhm.
Eigentlich war es schön, die Leute zu treffen und kennenzulernen und mit anderen Leuten auch mal zu spielen.
Ich fand es richtig cool.
Das war richtig toll. Aber für die Location sind wir, glaube ich, zu versnobbt.
Oder zu alt. Wir haben die Nicole getroffen, die war auch da, das war toll.
Ja, AK Boardgame Master Jimmy war super. Wir haben auch andere getroffen, die Leute von den Boardgame Monkeys natürlich, wie sie alle heißen. Und das war richtig, richtig cool. Wir haben da ja auch die Kate kennengelernt, die jetzt hier regelmäßig bei uns zum Spielen kommt, weil wir festgestellt haben, dass die um die Ecke wohnt, quasi mehr oder weniger. Aber die Location ist nicht unseres. Es war viel zu viel Jugendherberge und
Jugendherberge.
Und Schulheit, Schulkindheitstrauma.
So, ich glaube, für Jugendherbergen bin ich zu alt.
Ja, also
macht meinen Rücken nicht mehr mit.
Wir sind da, ich fürchte, wir sind da ein bisschen Luxustierchen geworden.
Ja, und ich glaube, ich bin da einfach, mein Rücken sagt, also mein Spielerherz sagt ja, mein Rücken sagt nein.
Ja, also Boardgame Monkeys, es hat nichts mit euch zu tun. Wir sind einfach, es liegt an uns. Ja, dann waren wir noch hier auch um die Ecke in Köln bei den Korea Boardgame Pressetag.
Ja, seitdem bin ich diesen koreanischen Nudelsuppen verfallen.
Ja, Michael kocht regelmäßig Wasser auf und sagt, ich mach mir mal eine Suppe.
Also ich habe die vorher mal ignoriert.
Die ist jetzt aber selbst mir zu scharf.
Also ich fand die immer doof, weil also es gibt ja diese asiatischen Nudelsuppen, wo man das Wasser abgießt, ja. Und dann einfach Nudeln hat. Die fand ich auch schon vorher gut. Und dann gibt es halt die, wo man einfach Wasser reintut und man hat quasi eine Suppe mit Nudeln drin.
Richtig. Ja.
Ich habe immer so eine Aversion gegen Instant-Suppen gehabt. Ja? Mhm. Weil das hat sich so ein bisschen nach 5-Minuten-Terrine angehört, alles immer. Und das hat mich in meine Studentenzeit zurückversetzt, wo ich nicht dran denken will, so Tiefkühlpizzen und sowas. Und dann gab es halt auf diesem Korea Boardgame Pressetag gab es halt diese Nudelsuppen. Es gab halt nur sowas.
Ja, also wer mich genau beobachtet hat, weil es war angekündigt, dass wir verpflegt werden an dem Tag. Und dann sah ich da diese Fertigsuppen stehen. Es gab zwei verschiedene Varianten. Und mein Gesicht ist erstmal sehr lang geworden. Was man nicht sehen konnte, ist, dass es auch noch Gimbap gab.
Ja.
Das ist so ähnlich wie Sushi, nur eben ohne Fisch.
Hat niemand so richtig gesehen, weil da war noch so eine Riesenkiste übrig.
Ja, ich habe da noch welche mit nach Hause genommen, das war sehr cool.
Die Korea Board Games hat da jedem sozusagen noch so 2-3 Rollen zum Mitnehmen mitgegeben.
Ja, also auf jeden Fall habe ich erstmal etwas dumm aus der Wäsche geguckt, weil ich von diesen, also das eine war halt meine Sorge, dass ich die alle als sehr scharf kenne und ich kann nicht so gut scharf essen.
Ich habe da so eine Aversion gegen Instant.
Ja, und dann halt so instant, ich bin halt von meiner Mutter so erzogen, dass das alles keine Nährwerte hat und nicht gesund ist und dass man das besser nicht essen sollte.
So, und dann wollt ihr was essen? Ja, Hunger habe ich ja schon. Ach komm, dann nehme ich halt mal so eine Suppe. Und dann habe ich die gegessen und die war richtig gut. Ja. Und seitdem haben wir hier mittags öfters mal so eine, gerade vorhin kam wieder eine Lieferung, ja. Wir haben nämlich auf YouTube so ein Video geguckt, was sind denn die besten koreanischen Instant-Suppen und haben uns da so mal so eine Auswahl bestellt. Korea Board Games, ihr seid dran schuld, dass ich jetzt hier also koreanische Instantsuppen esse. Ja?
Korea Board Games make me buy that.
Genau. Ja.
Ja, und dann als letztes großes Event war dann natürlich die Spiel, was auch sonst, wo wir ja ausführlich und in mehreren Takes von berichtet haben. Das waren die, wo wir tatsächlich physikalisch vor Ort gewesen sind. Und dann gab es noch das ein oder andere Digitale. Ich habe jetzt erstmal nur das, was ich wirklich cool und spannend fand, aufgenommen, nicht das Creator Boardcamp von den
Better Board Games.
Better Board Games. Gott, Hänger.
Ja.
Genau, das fand ich richtig cool und da wird es auch Fortsetzungen von geben. Wer da Content Creator ist und Interesse dran hat, haltet da auf jeden Fall die Augen offen. Das lohnt sich da mitzumachen.
Ja, das hat der Christoph organisiert und das war richtig cool von Better Board Games. Wir haben ja auf das Spiel noch mal ein bisschen geredet mit ihm und ein bisschen zusammengesessen bei Asmodee. Ja, das war auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe da auch ja einen Vortrag gehalten auf dem
Creator-Boardcamp. Ja. Man kann sich da eben auch aktiv an der Content-Gestaltung des Abends beteiligen.
Ja. Ich habe da einen Vortrag gehalten über AI, wie man AI einsetzen kann, sinnvoll in so einer Podcast-Produktion.
Richtig.
Ja,
ja und dann bleibt nur noch unser Loot.
Ja, das, der Loot von Weihnachten. Ja. Wir haben tatsächlich gar nicht so viele Brettspiele unterm Weihnachtsbaum gehabt. Ja,
ja, ich habe ja neben den Brettspielen auch noch gerade so ein kleines Kreativhobby mit Basteln und Karten machen und Aufkleber machen. Und das war dann jetzt mehr im Fokus
bei dem Schenken. Es ist halt auch extrem schwierig für unsere Familien, uns Brettspiele zu schenken, weil das ist ungefähr so, als ob man irgendwie einem Profi-Eisenbahner irgendwelche Teile für seine
Eulen nach Athen tragen. Genau. Man hat halt einfach Angst, dass man was erwischt, was derjenige schon hat.
Also schwierig, deswegen. Aber ich hatte einige Sachen unterm Weihnachtsbaum.
Die du halt explizit auf einen Wunschzettel gesetzt hattest.
Ja, die halt so Brettspiel, in der Brettspiel-Rollenspiel-Welt sind. Also zum Beispiel, es gibt von Herr der Ringe eine 5E-Variante, das heißt für Dungeons & Dragons, das Dungeons & Dragons Regelwerk quasi mit dem Herr der Ringe-Hintergrund dann. Mhm. Dafür gibt es Quellenbücher, da habe ich 2 Stück bekommen.
Ja.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut und die haben auch ein tolles Artwork. Also alleine nur die Sachen einfach anzugucken sind toll.
Mhm.
Ja. Dann habe ich das Deck of Many Morsels, da haben wir auch schon mal drüber geredet.
wo ich eigentlich gedacht habe, dass du es gar nicht haben willst, weil du gedacht hast, dass das sehr gleich mit dem Kochbuch ist, das wir schon haben.
Nee, es ist ja auch anders tatsächlich, wie wir rausgefunden haben. Das ist ein Dungeons & Dragons Kochbuch-Ding. Es ist kein
Buch. Als Kartendeck
genau,
quasi.
Genau, es ist ein Kartendeck, was eigentlich ziemlich cool ist, weil man kann halt die einzelne Karte sich raussuchen. Da ist auf der Vorderseite ein Foto, auf der Rückseite ist das Rezept und dann kann man das einfach mit in die Küche nehmen und da machen.
Ja, und die Karten sind halt nicht so groß wie normale Spielkarten, sondern sie haben so, wer noch die alten Hausaufgabenheftchen von früher kennt, das ist ungefähr die Größe, die diese Karten haben.
Genau, und das Kochbuch, das erste zumindest, das Dungeons & Dragons Kochbuch, ist ja richtig cool, da haben wir schon ein paar recht gute Rezepte und haben wir auch eine Kochfolge gemacht. Und das hier ist halt quasi so eine Art Fortsetzung. Es gibt noch ein zweites Kochbuch, das wird auch in Deutsch kommen, hat Zauberfeder uns gesagt, das zweite. Leider, dieses Deck of Many Morsels wird nicht in Deutsch kommen. Das geht aber auch in Englisch. Das sind ja auch keine Hauptgerichte drauf, sondern das sind nur Süßspeisen und Cocktails und Vorspeisen sind da drin.
Ja, und Michael hatte erst so ein bisschen Vorbehalte, weil er dachte, oh, wenn das dann alles in imperialen komischen Spoonmaßen ist, dann wird das schwierig, das nachzukochen, aber er hat festgestellt, dass da auch metrische Maße drauf sind.
Nein, leider nicht. Das verwechselst du. Ich habe nämlich jetzt außerhalb des Brettspielkontexts noch das Cooking History bekommen.
Ah, okay.
Ein anderes Kochbuch, wo es um Geschichte geht, also Rezepte aus der Historie.
Ja, die History, genau, ja, okay,
das ist auch in Englisch.
Entschuldigung.
Und da sind immer imperiale und metrische Maße angegeben, bei dem Deck of Many Morsels leider nicht. Also wenn
wir müssen Kochbuch, umrechnen, okay.
Ich meine, das wird hier keiner zuhören, aber wenn ihr ein Kochbuch macht in Englisch und ihr macht das, dann tut doch auch die metrischen Maße dazu, dann habt ihr die ganze Welt abgedeckt.
Was macht es den nicht mit dem imperialen Maßen Vertrauten einfacher euer Buch auch zu nehmen.
Ja, vielleicht lernen die mal vernünftige Maße. Ja, also imperiale Maße sind ja echt von irgendeinem Besoffenen, der irgendwie nicht rechnen konnte, irgendwie festgelegt worden.
Ja, aber wir wollen ja gar nicht hier die Welt bekehren, sondern wir wollen einfach nur quasi Inklusion predigen und sagen, macht es doch einfach möglich, dass alle eure Kochbücher benutzen können, indem ihr beide Maßeinheiten angibt. Das reicht uns ja schon.
Dann habe ich das Comicbuch von Kron bekommen. Das haben wir auch drüber berichtet, ja, bei unseren Geschenktipps. Ja.
Ja.
Normal und die Zero Heroes. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es sieht super aus. Hat auch eine super Qualität, ist ein schönes Hardcover. Und da freue ich mich schon drauf, mich in den Sessel zu kuscheln und dieses Comicbuch zu lesen.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Dann habe ich das Hitstar
Soundtracks
bekommen, überraschenderweise. Das ist ja schwer, das war so eine Geheimrelease. Ja? So unter dem Radar einfach mal rausgehauen. Gab es auch nur bei Saturn und Mediamarkt.
Und ich habe Michael schön hinters Licht geführt, weil er hatte so gesagt, oh, das will ich haben. Und hatte das quasi auf seinen Wunschzettel gesetzt. Und ich hatte es relativ direkt bestellt. Und dann hatten wir aber 2 Tage später die Folge dazu und wir haben ja auch in unseren Shownotes immer die Links und ich klickte nochmal auf den Link, weil ich nochmal gucken wollte. Und da stand dann, dass es beim Mediamarkt ausverkauft ist. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, oh nein, Michael, guck mal, es ist ausverkauft. Mist, jetzt habe ich es verpasst, das zu besorgen. Und ich hatte es aber schon längst im Warenkorb und es war schon im Zulauf.
Sehr schön. Ja, das werden wir auch an Silvester, glaube ich, spielen.
Ja.
Ob du willst oder nicht.
Ja, ich werde mich in mein Schicksal fügen. Sonst hätte ich es ja auch nicht gekauft, wenn ich ehrlich bin, wenn ich bereit gewesen wäre, das Drama mitzumachen. Ja. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass wir in unserer Spielesammlung ein, wie ich finde, eine sehr fatale Lücke hatten. Nämlich, wir haben kein Schachspiel besessen. Wir haben auch keine klassische Spielesammlung, wie man die ja häufiger schon mal bei Familien findet, weil wir einfach so gut bestückt sind. Und ich habe gedacht, ich habe einen Neffen, der sehr, sehr gerne Schach spielt. Ich habe ewig kein Schach mehr gespielt. Ich mag das Spiel ehrlich gesagt auch nicht so besonders. Aber ich habe gedacht, es ist schon schade, dass wir nicht mal zusammen Schach spielen können, weil wir einfach kein Spiel hier haben. Und man dann ja meistens, wenn man seine Tante besuchen geht, doch nicht daran denkt, sein Schachspiel mitzunehmen. Und dann habe ich gedacht, ich brauche mal ein schönes Schachspiel und habe mir das auf meinen Wunschzettel gesetzt und ich habe es auch bekommen. Und es ist sogar noch viel schöner, als ich gedacht habe.
Ja, und damit sind wir am Ende von den Punkten, über die wir reden wollten in dieser Folge. Und sie ist auch schon verdammt lang geworden.
Ja, aber ich glaube, mehr Rückblick auf 2024 geht können wir gar nicht, ja, machen.
Guckt euch nicht Günther Jauch an, hört euch unsere Folge an.
Was wir natürlich noch sagen könnten, ist, was kommt 2025? Haben wir noch nicht so richtig geplant. Wir werden weiter bei unserem Konzept bleiben. Mittwochs eine Review-Folge, samstags eine News- oder Special-Folge.
Genau.
Von den Veranstaltungen werden wir, denke ich, vieles auch wieder mitnehmen. Wir haben schon über den Tag der Brettspielkritik gesprochen, dass das vielleicht schwierig wird. Aber die RPV ist für Michael gesetzt. Der Feencon ist eigentlich gesetzt. Die Spiel auf jeden Fall. BerlinCon, glaube ich, eigentlich mittlerweile auch. Das war ja so cool letztes Jahr. Ich glaube, da müssen wir wieder hin. Und ja, mal gucken, wer uns noch so alles zu Pressetagen oder Lagereröffnungen einlädt.
Und ich freue mich auf jeden Fall auf ganz viele tolle Spiele nächstes Jahr. Es sind ja schon ein paar Kickstarter auch nächstes Jahr geplant, die einlaufen sollen.
Und was wir unbedingt im Auge behalten müssen, ist, wir dürfen nicht wieder so eskalieren und so viele Spiele kaufen. Unser Pile of Opportunity wächst und wächst. Wir kriegen den nicht abgearbeitet.
Ja, wir müssen einfach schneller spielen und mehr Zeit sozusagen irgendwie anders, irgendwo anders abknapsen. So arbeiten ist nicht so, schlafen muss man auch nicht.
Schlafen, finde ich, ist ein sehr spannender Punkt bei dir.
Ja, okay. Ja. Findest du, dass ich zu viel schlafe?
Ich finde, das könntest du überdenken, ob da jedes Mittagsschläfchen immer ganz so lange ausfallen müssen.
Ich stamme vom Murmeltier ab.
Ja, aber wenn du sagst, du willst Zeit irgendwo herleiern für Spiele.
Murmeltier ist auch ein schönes Wort.
Ja, Murmeltier ist ein sehr schönes Wort.
Ja, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin.
Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wirklich am Ende von 2024 und können fröhlich in 2025 blicken. Wie gesagt, der Plan steht über die Basics hinaus noch nicht. Lasst euch überraschen, was wir so als nächstes rezensieren, worüber wir als nächstes berichten werden und wo wir alles hinfahren werden. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und mitnehmen. Und wie immer, wenn ihr Ideen habt, worüber wir berichten sollten oder was wir mal tun sollten, lasst es uns doch einfach wissen. Auf unserer Internetseite sind wir erreichbar. Die verschiedenen Podcast-Player haben häufig die Möglichkeit, Feedback zu geben. Oder ihr könnt uns bei Instagram schreiben oder einfach an info@tabulaludo.de.
Ja. Ja, und ich würde sagen, damit entlassen wir euch in den Rutsch ins nächste Jahr und wünschen euch ganz, ganz tolle Spiele noch am Silvester.
Ja, mir wurde neulich zugetragen, dass es Menschen gibt, die es doof finden, wenn man einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht. Deswegen wünsche ich jetzt einfach einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.